Radio Prag International. Nachrichten.
Der Anteil der Coronavirus-Fälle bei den Tests war am Donnerstag am niedrigsten seit Anfang Mai. Die tschechische Bahn verkehrt ab Montag wieder bis nach Berlin. Ein Brand hat zwei wertvolle Blockhütten in der böhmischen Schweiz vernichtet. Die Labors in Tschechien haben am Donnerstag weitere 33 Coronavirus-Fälle nachgewiesen. Das war die niedrigste Anzahl in dieser Woche und ein weiterer Rückgang seit Montag, was mit 111 Neuansteckungen der höchste Wert im Mai registriert wurde. Seit Beginn der Epidemie in Tschechien wurde das neue Coronavirus bei 8.754 Personen festgestellt. Mittlerweile sind knapp 6.000 Patienten von der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus genesen. Demgegenüber sind 306 Menschen an der Erkrankung gestorben. Der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen lag am Donnerstag bei lediglich 0,46%. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang Mai. In der Grube Darkow des Bergbauunternehmens Okade in Karviná sind aktuell zum Freitagmorgen 120 Bergarbeiter und 12 ihrer Familienangehörigen mit dem Coronavirus infiziert. Unter den Infizierten sind 4 Polen und 1 Slowake. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Kreises Mährisch-Schlesien werden nun weitere 2400 Menschen einem Test auf den Covid-19-Erreger unterziehen. Außenminister Tomáš Petříček will im Herbst seine Auslandsreisen erneuern, auf denen er von tschechischen Wirtschaftsexperten begleitet wird. Sofern es die Lage bezüglich der Corona-Pandemie zulasse, wolle er seine ursprünglich geplanten Reisen nach Afrika, Lateinamerika und in den Nahen Osten in Angriff nehmen, sagte Petříček am Donnerstag während eines Internetseminars für Exporteure. Wie er erklärte, benötige die auf den Export ausgerichtete tschechische Wirtschaft jedwede Unterstützung, um auf den ausländischen Märkten wieder stärker präsent zu sein. 4 Landkreise in Tschechien und die polnische Woiwodschaft Niederschlesien fordern eine baldige Wiedereröffnung der tschechisch-polnischen Grenze. Das gaben Vertreter des Kreises Hradec Králové am Donnerstag bekannt. Sie verlangen, dass die Einschränkungen an der tschechisch-polnischen Grenze zu demselben Termin wie bei der Slowakei, Österreich und Deutschland aufgehoben werden, das heißt am 26. Mai. Die tschechischen Bahnen verkehren ab Montag wieder bis in die deutsche Hauptstadt. Die Strecke von Prag nach Berlin ist die erste internationale Verbindung, die der tschechische Staatsbetrieb nach der durch Corona verursachten Unterbrechung erneut bedient. Züge in weitere Städte im Ausland sollen im Juni folgen, informierte die Staatsbahn am Freitag. Der private Anbieter RegioJet hat seine Fahrten nach Deutschland und Österreich schon früher wieder aufgenommen. Im Nationalpark Böhmische Schweiz sind bei Renartice am Freitag 2 historische Blockhütten abgebrannt, die zu den Kulturdenkmälern des Landes zählen. Die Flammen wurden von Angestellten des Nationalparks am Morgen entdeckt. Das Feuer hat die historischen Holzhäuser eines privaten Eigentümers vollständig vernichtet. Die Gebäude in Natokani wurden in den 1930er Jahren errichtet. Der Autohersteller Skoda Auto hat den Auslieferungsstopp für das neue Modell Octavia verhängt. Grund dafür sind Softwareprobleme der Fahrzeuge, wie ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag mitteilte. Konkret ist das E-Call-System von Schwierigkeiten betroffen. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien zunächst heiter, im Tagesverlauf ziehen vom Nordwesten her Wolken auf. Am Abend muss im nordwestlichen Teil Böhmens mit örtlichen Schauern oder Regen gerechnet werden. Die höchsten Tagestemperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind heute unsere Themen. Dritte Welt. Die Menschen in armen Ländern sind besonders von den Folgen der Corona-Pandemie bedroht. Deswegen hat die tschechische Hilfsorganisation Mensch in Not eine Spendensammlung gestartet. Dazu mehr in unserem ersten Beitrag heute. Prag. Das Glockenspiel der Loreto-Kapelle klingt nach gut 100 Jahren erstmals wieder anders. Denn seit dieser Woche ist dort ein neues Lied zu hören. Soweit unser Tagesecho. Im Prager Stadtteil Braník verbirgt sich in den Kalkfelsen eine Höhlenlandschaft, die kaum jemand kennt. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in gut 10 Minuten in unserem Spaziergang durch Prag. Mein Name ist Till Janzer und ich führe Sie durch die Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die Hilfsorganisation Człowiek w Tisni, also Mensch in Not, ist in mehr als 20 Ländern tätig. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat sie jedoch zeitweilig ihre Arbeit nach Tschechien verlagert. So wurden hierzulande sowohl Schüler beim Unterricht zu Hause unterstützt, als auch bedürftige Menschen etwa mit Essenspaketen versorgt. Doch mittlerweile fürchten viele Entwicklungshelfer, dass die Folgen der Krise in den ärmeren Ländern verheerend sein könnten. Deswegen hat Człowiek w Tisni eine Spendensammlung initiiert unter dem Titel SOS Svět, also SOS Welt. Simon Panek ist Gründer und Leiter der Hilfsorganisation. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläuterte er, in welche Gegenden die Gelder fließen sollen.
Am effektivsten ist es, wenn wir uns weiter auf die über 20 Länder konzentrieren, in denen wir bisher schon Entwicklungshilfe leisten oder humanitär arbeiten. In Asien sind das zum Beispiel Kambodscha, Myanmar, die Philippinen oder Nepal und Afghanistan. Es sind Bürgerkriegsgegenden wie Syrien, der Irak oder die Ostukraine. Und wir sind auch in einer Reihe afrikanischer Länder präsent, etwa in Äthiopien, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo.
Dabei knüpft Człowiek w Tisni an laufende Projekte an und erweitert sie um spezielle Elemente zum Kampf gegen das Coronavirus. So komme eine ganze Skala an Hilfstätigkeiten zusammen.
Prävention, Osvete, Hygiene.
Das sind Corona-Prävention und Aufklärung sowie Hygienemaßnahmen. Wir unterstützen auch direkt Einrichtungen des Gesundheitswesens in mehreren Ländern. Und nicht zuletzt helfen wir den Bedürftigsten vor Ort. Zum einen geschieht dies durch Lebensmittelspenden, aber auch durch Sozialarbeit. Wir wollen, dass die Menschen letztlich für sich selbst sorgen können oder an die Hilfsleistungen herankommen, die die örtlichen Behörden versprochen haben.
Denn wie Panek sagt, würden Politiker überall auf der Welt gerne große Versprechungen machen. Doch nicht immer folgten dann auch entsprechende Taten. Als Beispiel nennt er auch ein Land, das eigentlich recht erfolgreich das Virus ausgesperrt hat.
Die Mongolei hat als einer der ersten Staaten überhaupt schon Anfang Januar das gesellschaftliche Leben heruntergefahren. Dort zeigen sich mittlerweile deutlich die ökonomischen Folgen. So verlieren die Ärmsten ihre Beschäftigung, es sind Arbeiter ohne Ausbildung und Hilfsarbeiter. Und innerhalb eines Monats haben sie dann nichts mehr zu essen auf dem Tisch.
Ein weiteres Beispiel ist das kriegsgebeutelte Syrien. Dort versucht Człowiek w Tisni vor allem Flüchtlinge zu betreuen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Sie werden unter anderem mit Essens- und Hygienepaketen versorgt.
Die meisten Hilfsprodukte lassen sich sogar vor Ort kaufen. Das ist meist billiger und schneller. Im Norden Syriens kostet eine gängige Seife maximal 18 Euro Cent. Für die Menschen auf der Flucht oder in den Flüchtlingslagern ist solch eine Anschaffung enorm wichtig.
Allerdings ist derzeit wegen der Corona-Pandemie der internationale Flugverkehr zu großen Teilen lahmgelegt. Wie kann also die Hilfe an die richtigen Orte gebracht werden?
Die Beschränkungen gelten eher für den Tourismus und weitere private Fahrten. Für Entwicklungshelfer werden mittlerweile von der UNO und der Europäischen Kommission spezielle Flüge angeboten. Bei diesen beiden Institutionen sind wir auch als Hilfsorganisation registriert. Das heißt, unsere Mitarbeiter können nun in einige der Länder zurückkehren. Aber die Hälfte von ihnen ist ohnehin vor Ort geblieben. Das sind rund 60 Beschäftigte.
Und wir kommen nach Prag. Jede Stunde erklingt im Turm der Loretto-Kirche auf dem Hradschin ein Glockenspiel. Mehr als 100 Jahre lang hatte es die immer gleiche Melodie. Das hat sich aber nun geändert. Mehr von Markéta Kachlíková.
Das Glockenspiel in der Hradčiner Loretokirche stammt vom Ende des 17. Jahrhunderts. Seine 27 Glocken können auf zwei Wege zum Klingen gebracht werden. Erstens mit Hilfe einer Klaviatur. Die Tasten bediene man nicht mit den Fingern, sondern man müsse die ganzen Arme nützen, sagt Radek Rejšek. Er gibt seit 30 Jahren Glockenspielkonzerte und sorgt für das Instrument in der Loretokirche. Die andere Möglichkeit ist, den Mechanismus automatisch einzustellen. Denn ein Zylinder mit Stiften dreht sich und setzt damit die kleinen Hämmerchen in Bewegung, die die Glocken ertönen lassen. Ändert man die Position der Stifte, erklingt ein anderes Lied. Wenn sich der Zylinder drehe, bewege der Stift einen Hebel und dieser hebe dann den Hammer über der jeweiligen Glocke an, beschreibt Rejšek. Das barocke Glockenspiel wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf das bekannte Marienwallfahrtslied »Jesidzkrát pozdravujeme tebe« eingestellt, auf Deutsch »Gegrüßt seist du tausendmal, o Maria«, und zwar für ein ganzes Jahrhundert. Davor war eine solche Festlegung jedoch nicht üblich, erläutert die Kuratorin der Loretokirche Markéta Baštová.
In der Barockzeit wurden die Lieder relativ häufig gewechselt. Wir haben eine Archivquelle gefunden, in der über die Beschwerde eines hiesigen Franziskaners berichtet wird. Er beklagte sich, dass der Orgelspieler 3 Monate lang die Melodie nicht geändert hatte und dies eine Schande sei.
Die Maschine war dafür konstruiert, verschiedene Kompositionen zu spielen. Warum erklang aber nun mehr als 100 Jahre nur ein einziges Lied?
All jene, die sich in dem Mechanismus auskannten, starben und damit starb wahrscheinlich auch die Tradition aus. Wir wollen diese nun wiederbeleben.
Erst jetzt hat es der Orgelspieler Radek Rejšek gewagt, ein neues Lied einzusetzen. Er musste die Walze in einzelne Leisten auseinandernehmen und die Stifte gemäß die Noten neu einstellen.
Es hat sehr lange gedauert, weil ich darin nicht geübt war. Ich habe auch Fehler gemacht, muss ich eingestehen. Zudem war der Zylinder nicht ausgewuchtet, sodass einige Töne überhaupt nicht erklangen. Andere Hämmer wiederum schlugen zu stark oder mit Verspätung auf die Glocken. Es war eine Herausforderung für mich.
Seit Mittwoch erklingt der Barockhymnus Maria, Maria über die Sonne strahlend vom Loretto-Turm. Allerdings will man nicht noch einmal 100 Jahre warten, um eine neue Melodie einzustellen.
Das war ein Beitrag von Markéta Kachlíková. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am rechten Moldauufer unweit vom Vyšehrad erstreckt sich der Prager Stadtteil Podolí. Aus der Ferne sind das dortige Wasserwerk und die Schwimmhalle gut zu sehen. Einige hundert Meter hinter dem Sportareal stromaufwärts erheben sich die Kalksteinfelsen von Braník. Tausende von Pragern fahren mit der Straßenbahn täglich aus dem Stadtteil Modřany ins Stadtzentrum an den mächtigen Felsen vorbei und schenken der Naturszenerie wenig Aufmerksamkeit. Kaum jemand von ihnen ahnt, dass sich in den Felsen ein Labyrinth von unterirdischen Gängen mit einer beachtenswerten Geschichte verbirgt. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag von und mit Martina Schneibergová.
Spaziergang durch Prag. Bei schönem Wetter ist der Kinderspielplatz am Fuße der Felsen im Stadtteil Braník von Leben erfüllt. Die Bänke unter den Kiefern füllen sich mit Menschen, genauso wie die kleine hölzerne Aussichtstribüne, die der anerkannte Architekt David Vávra entworfen hat. In den Felsen entsprang einst eine Quelle, die reich an Schwefel- und Eisenverbindungen war. Das Wasser aus Breinik wurde noch Anfang des vergangenen Jahrhunderts an Interessenten geliefert. Die Felsen sind Ausläufer des böhmischen Karstes. Es ist darum nicht überraschend, dass sich das Wasser Wege durch den Felsen gebannt hat. Dort sind im Laufe der Zeit einige Höhlen entstanden. Früher war der Felsenkomplex viel größer. Der dortige Kalkstein wurde jedoch schon im 14. Jahrhundert unter Karl IV. Als Baumaterial verwendet. Zudem wurde aus dem feinen Kalkstein Kalk hergestellt, die sogenannte Pasta de Braga. Diese war vor allem unter den Stuckateuren und Baumeistern gefragt, die die Prager Uferkais der Moldau errichteten. Denn der aus diesem Kalk zubereitete Mörtel wurde auch unter Wasser schnell hart.
Durch die Erweiterung des Steinbruchs sind die Höhlen größtenteils verschüttet und beschädigt worden. Die Pioniere der Geologie, unter ihnen auch der berühmte Joachim Barrande, suchte im 18. und 19. Jahrhundert in den Felsen nach Fossilien. Sie fanden dort oft Kopffüßler und Trilobiten. Kalkstein wurde in Branik bis 1928 gefördert. Während des Zweiten Weltkriegs suchten die deutschen Industrieunternehmen nach Möglichkeiten, um der Bombardierung durch die Alliierten zu entgehen. Darum suchten die Deutschen nach geeigneten Orten, wo unterirdische Fabriken errichtet werden konnten. Einer dieser Orte waren die Prager Felsen in Branik. Die Wehrmacht begann 1944 mit dem Bau einer Fabrik in dem verlassenen Steinbruch. Unter dem Decknamen Bronzit sollten dort elektronische Kleinteile für die Firma Philips hergestellt werden. Aus den Erinnerungen eines Zwangsarbeiters geht hervor, dass der Bau der Fabrik nie abgeschlossen wurde. Eine Zeit lang soll dort jedoch eine Fertigungsstraße mit Drehmaschinen im Betrieb gewesen sein. Der Kern der unvollendeten Fabrik bildeten drei Stollen innerhalb der Felsen.
Unterhalb der Felsen in Branik steht eine kleine Holzkirche, die aus der Straßenbahn gut zu sehen ist. Sie gehört der evangelischen Kirche der böhmischen Brüder. Und bei der Kirche befindet sich ein Kinderspielplatz. An einem sonnigen Februarnachmittag gab es wieder mal die Möglichkeit, das Felsenlabyrinth mit einem Experten zu besuchen. Der Treffpunkt war der Spielplatz. Stanislav Tuma ist Paläologe vom Tschechischen Naturschutzverband und kennt sich in den Höhlen in Branik aus. Hinter der Kirche gibt es, seinen Worten zufolge, drei sehr kurze Gänge. Dort haben die Betreiber von Bronzit während des Kriegs wahrscheinlich Arbeitsinstrumente oder Sprengstoff gelagert. Ausgeklügelter und umfangreicher ist das System von Gängen, das sich hinter dem Wall befindet. Dort seien noch Spuren der einstigen Fabrikproduktion zu erkennen, sagt der Experte. Über den Wall geht es zu einer eisernen Tür. Sie hat kein klassisches Schloss, aber der Speleologe kennt den erforderlichen Griff, um sie zu öffnen. Wie er erzählt, musste die Tür früher auch mehrmals im Monat vor Vandalismus abgesichert werden. Darum habe man zu dieser etwas ungewöhnlichen Lösung gegriffen, sagt er und erläutert die geologischen Besonderheiten der Felsen.
Es ist zu sehen, dass sich hier ganz dünne Kalksteinschichten mit dünnen Schieferschichten abwechseln. Da die Schichten in einem etwa 45-Grad-Winkel liegen, führt es dazu, dass aus dem Schiefer Lehm wird, der glatt ist und die Felsen rutschen oben ab. Nebenan steht die kleine Kirche, die durch den Felsenrutsch gefährdet ist.
Weiter geht es in den südlichen Gang. Er ist kurz, weil er zum großen Teil verschüttet wurde. Während der Führung macht Stanislav Tuma auf verrostete Einrichtungen auf der Decke aufmerksam.
Zu sehen sind hier Reste der ursprünglichen deutschen Elektroinstallation. Daran knüpfte die Installation aus den 1950er Jahren an, die nicht viel besser war.
Durch den Gang führen Gleise, auf denen das Material befördert wurde. Nach einigen Metern ist es nur auf allen Vieren möglich, durch ein enges Loch in eine der Sackgänge zu gelangen. Die Deutschen ließen die Produktionshallen in den Querstollen bauen. Die Längenstollen dienten zum Transport zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen und zur Lüftung. Dem entsprechen die Parameter der Höhlen. Die Gänge sind etwa 3 Meter breit und hoch. Die Produktionsmaschinen und Hebekräne passten hindurch. Die Verbindungsgänge zwischen den Stollen wurden oft eingemauert. Erst nachträglich wurden in einigen der Mauern Öffnungen errichtet, sagt Stanislav Duma.
Dies ist eine der geheimnisvollen Wände. Diese da ist am dicksten. Der Zweck, zu dem die Mauern dienen, ist wirklich unklar. Sie hatten anscheinend keinen Sinn.
Die Besichtigung wird im nördlichen Gang fortgesetzt. Von linker Seite kommt das Tageslicht durch eine kleine Öffnung.
Hinten befindet sich der ursprüngliche Eingang in die unterirdischen Gänge, die von den Deutschen genutzt wurden. Der Eingang ist heute verschüttet. Ganz oben aber gibt es eine Öffnung, durch die Fledermäuse hierher gelangen. Auf der Wand sind schöne Kalzitadern zu erkennen. Sie sind ein Beweis dafür, dass der Felsen immer noch arbeitet. Die alten Risse wurden mit Kalzit gefüllt.
Durch den längsten Abschnitt der etwa 250 Meter langen Besichtigungstrasse geht es bis zum sogenannten Einsturz der Freude. Der Kalkstein verlor an dieser Stelle an Festigkeit und die Decke stürzte in den 1950er Jahren ein. Hinter dem Einsturz führt eine kaminartige Öffnung hinaus. Den Fledermäusen dient sie als Ein- und Ausgang. Heute überwintern die Tiere dort. Wegen den Fledermäusen kümmern sich die Naturschützer um die Stollen. Sie müssen dafür sorgen, dass jedes Jahr die Mitarbeiter des Bergbaurettungsdienstes die Gänge überprüfen und den Eingang vor Unbefugten absichern. Diese Dienste werden aus dem Eintrittsgeld finanziert. In den attraktiven Gegenden Prags wird der Druck auf eine kommerzielle Nutzung interessanter Räumlichkeiten immer stärker. Kann es nicht dazu kommen, dass ein Unternehmenslustiger auch das unterirdische Felsenlabyrinth kommerziell nutzen wird? Dazu Stanislav Duma.
Dies ist unwahrscheinlich. Es gab Bemühungen, hier Kartoffelkeller einzurichten. Aber im Gesetz ist verankert, wenn es da Fledermäuse gibt, wird deren Biotop geschützt, wo eigentlich alles verboten ist. Darum besteht momentan nicht die Gefahr, dass hier Weinstuben oder unterirdische Schießstätten errichtet werden.
Soweit unser Ausflug in das Innere der Kalkfelsen von Braník. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören, naslyšenou, und bleiben Sie zuversichtlich.